In Aslar wird ja die Musik öfter vom Band eingespielt. Und wenn die Aslar da anfangen zu singen und der Text da vorne eingeblendet ist, dann wird gesungen. Ob das jetzt passt oder nicht, ist egal. Das ist in Aslar immer so und das ist eigentlich ganz nett und witzig. Hosianna, hilf, Herr, hilf, Herr. Als Napoleon von seinem siegreichen Feldzug gegen die Österreicher nach Hause kommt, sagt sein Privatsekretär Bourrienne zu ihm: Eure Majestät, das muss doch unglaublich schön sein, wenn die Menschen Ihnen so zujubeln für Ihren Sieg. Napoleon sagt: Nee, also eins muss Ihnen klar sein. Wenn die Umstände ein klein bisschen anders wären, würden dieselben Menschen, die mir jetzt zujubeln, auch hinter mir herschreien, wenn sie mich auf das Schafott führen. Und genau so ist es. Genau das hat Jesus Christus auch erlebt. Erst schrien sie alle Hosianna. Und teilweise dieselben Menschen rufen wenig später Kreuzige ihn. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes von heute Morgen aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 5. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Der Herr Jesus ist in Bethphage. Dieses Wort Bethphage heißt, übersetzt auf Deutsch könnte man sagen, in Feigenhausen. Und dieses Feigenhausen, dieses Bethphage, ist der äußerste Stadtteil von Jerusalem. Und es ist in der Nähe des Ölberges und dieser Ölberg ist eigentlich eine ganz große Olivenbaumplantage, deswegen Ölberg, weil aus den Oliven Öl gepresst wird und das wurde nachher verarbeitet und verkauft. Und dieser Ölberg ist ein Berg, der zwar namentlich eigentlich nur im Rahmen von diesem Geschehen hier an Karfreitag genannt wird, der aber an anderer Stelle ohne eine direkte Namensnennung auch genannt wird. Zum Beispiel, es ist der Berg, der im Osten vor der Stadt liegt, so heißt es im Buch Hesekiel. Oder wir wissen zum Beispiel, dass der König David, als er vor Absalom, seinem Sohn, flieht, er zunächst mal auf den Ölberg flieht, auch wenn da nicht namentlich genannt ist, dass es der Ölberg ist. Und so ist der Herr Jesus da in der Nähe dieses Ölbergs und schickt zwei seiner Jünger voraus: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Nach 4. Mose 12, Vers 9 ist es klar, dass wenn Gott reitet und natürlich dann auch wenn der Herr Jesus reitet, dass das nur auf einem Tier geschehen kann, das vorher noch nie für irgendwelche anderen Zwecke gebraucht wurde. Das heißt also, es muss ein ungebrauchtes, ungenutztes Tier sein, auf dem der Herr Jesus reitet. Und das steht ihm zu, weil jetzt hier zum Ende seines Lebens macht er ganz deutlich, wer er ist, dass er der Messias ist. Er hat immer wieder, wenn er Heilungen vollbracht hat, zu den Menschen gesagt: Redet nicht, erzählt es nicht weiter. Jetzt hier ist alles anders. Jetzt soll jeder wissen, wer da kommt. Da kommt nicht irgendwer, sondern jetzt kommt der Messias. Die Frage ist, reitet er auf einem oder sind es zwei Tiere, die genannt werden? Das Problem ist nämlich, dass der Matthäus de facto von zwei Tieren spricht. Und bei den anderen Evangelisten ist nur von einem Tier die Rede. Wie lässt sich das erklären? Scheinbar würde das ja nicht stimmen. Nun, Matthäus spricht von zwei Tieren, weil es wirklich zwei Tiere waren. Die anderen Evangelisten, die beziehen sich auf das Reittier. Das war das Füllen, das Jungtier. Auf dem ist der Herr Jesus geritten. Deswegen wird nur dieses Reittier genannt. Dass das Muttertier mit dabei war, so wie es hier steht, wird da einfach dann vorausgesetzt. Und der Herr Jesus sagt: Passt auf, nimmt den Esel mit, bringt ihn zu mir und sagt dem Besitzer, ich lasse ihn sofort, wenn ich ihn nicht mehr brauche, von euch zurückbringen. Wahrscheinlich ist es so, dass dieser Mann den Herrn Jesus gekannt zumindest hat. Vielleicht war er sogar sein Jünger, das wissen wir nicht. Aber Fakt ist, er hat mit Sicherheit den Herrn Jesus gekannt. Sonst lasse ich mir nicht mein Reittier und das Muttertier einfach von irgendjemand wegnehmen. Es ist wahrscheinlich der berühmteste Esel der Welt, der da erwähnt wird. Im Mittelalter gab es immer wieder Holzesel, die durch die Städte und Dörfer, an Palmsonntag durch die Städte und Dörfer gezogen wurden, als Zeichen dafür, dass der Herr Jesus da in die Stadt Jerusalem eingeritten ist. Und man kann heute in Erfurt noch einen solchen Holzesel sehen. Es ist logisch, dass so ein Esel, der so bedeutsam ist, auch als Reliquie missbraucht wurde. Und Luther hat mal gespottet, so wie viele Eselsknochenstücke es in Italien gibt, muss dieser Esel mindestens 5 Beine gehabt haben, sonst kommt das Ganze gar nicht mehr zusammen. Der Rabbi Joshua ben Levi hat einmal diesen Text, der hier steht, Zacharia 9, Vers 9 und 5. Mose 7, Vers 13, in Zusammenhang gebracht. In 5. Mose 7, 13 steht, siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Und in Zacharia 9, Vers 9, wie eben schon gelesen, er kommt arm und reitend auf einem Esel. Und dieser Rabbi sagte, wenn Israel Verdienste haben wird, dann kommt er mit den Wolken des Himmels. Wenn Israel keine Verdienste haben wird, dann kommt er arm, reitend auf einem Esel. Hier kommt der, der den Menschen das Heil bringt. Es kommt der, der allem Krieg, der allem Streit ein Ende machen will. Bei Zacharia heißt es weiter, ich will die Streitwagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn es wird einen Frieden geben unter den Völkern. Das, was kommt, wenn der Herr Jesus kommt, ist nicht Krieg und Streit, sondern wenn er kommt, kommt der Friedefürst. Und so reitet der Herr Jesus nicht hoch zu Ross ein, wie sich viele siegreiche Feldherren auf ihren Pferden haben ablichten lassen, beziehungsweise in Stein meißeln lassen, sondern er kommt auf dem Esel. Er kommt bescheiden, er kommt einfach. Der Herr Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier heißt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ein König, der sanftmütig kommt. Wird der uns helfen können? Kann der die Despoten, die Warlords dieser Welt irgendwie bändigen und in den Griff kriegen? Kann ein sanftmütiger König die Streithähne in der Ukraine auseinanderbringen? Hat dieser König die Macht, den Hedgefondsmanagern das Handwerk zu legen, die Steuerbetrüger zu entlarven? Die Menschen sind heute nicht besser, als sie es damals waren. Es ist genau dasselbe. Nur ein paar Jahrhunderte später. Heute können Menschen mit einem Mausklick Millionen von Euros in Sekundenschnelle über den Planeten jagen. Alles geht so schnell und man merkt es gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dieses Leben läuft an vielen Stellen, was da auch in der Wirtschaft passiert, läuft an mir total vorbei. Das kann ich gar nicht mehr fassen und verstehen, was da überall gemacht wird und passiert. Der Herr Jesus ist ein sanftmütiger König. Das ist keiner, der mit Krawall kommt. Und dieser sanftmütige König, von diesem sanftmütigen König wird zweimal im Kirchenjahr gelesen. Einmal am Palmsonntag heute und einmal am ersten Advent. Aber darüber hinaus ist doch letzten Endes die Frage, wenn dieser König kommt, dann kommt er nicht nur in irgendeinen Gottesdienst, dann will er auch zu dir und zu mir kommen. Und letzten Endes stellt dieser König dir und mir die Frage: Hast du mal Zeit für mich? Hast du Zeit, mir zuzuhören? Ich habe da einen Auftrag für dich. Es ist genau das, was du am besten machen könntest. Willst du es machen? Vielleicht kommt dieser König auch mal und sagt: Pass mal auf, da gibt es Dinge in deinem Leben, da müssen wir mal drüber reden. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte dir das gerne sagen. Nimmst du dir Zeit dafür? Nimmst du dir Zeit zur Begegnung mit diesem König? Oder stresst dich dein Leben oft so sehr, stresst dich dein Alltag so sehr, dass du überhaupt keine Zeit mehr hast, vor diesem König auch wirklich zur Ruhe zu kommen? Und ich rede dir jetzt nicht davon, morgens um 7:30 die Losung zu lesen, ein Gebet zu sprechen und dann in diesen Tag zu starten und mutig diese Welt aus den Angeln zu heben. Nein, es geht darum, sich Zeit zu nehmen für diesen König. Zeit zu nehmen für den König. Letzte Woche war König Charles in Deutschland. Ich habe gedacht, na gut, da wird wahrscheinlich in Berlin der ein oder andere den empfangen von Bundeskanzler oder Bundespräsident, irgend sowas. Ja, Pustekuchen. Hunderte, Tausende von Menschen stehen auf der Straße im Regen. Es regnet Bindfäden und die stehen da, weil der König von England kommt. Nichts gegen den König von England. Aber die Frage ist, was ist mit dem König Jesus? Der ist doch viel wichtiger als König Charles, oder? Ich behaupte das mal. Die Menschen stellen sich für den in Regen, zu Hunderten. Und ich möchte wetten, wenn der nach Erdingshausen käme oder nach Aslar, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch mit auf dem Marktplatz oder beim Gasemarkt stünde, wenn der König kommt. Aber da kommt dieser König Jesus und dafür musst du nicht mal aus der Haustür gehen. Du kannst den da empfangen, wo du bist, egal wo das ist. Und er will Zeit mit dir verbringen, der will mit dir reden, weil du ihm wichtig bist. Und darum nimm dir doch Zeit in Ruhe, ohne Hast, diesem König Jesus einmal wieder neu zu begegnen, persönliche Begegnung zu haben, ihn reden zu lassen und zuzuhören, was er dir zu sagen hat. Es wird gewiss wichtig für dich sein. In Matthäus 11, 28, 29, sagt der Herr Jesus selbst: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und bin von Herzen demütig. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Unsere Seelen sind so oft so aufgewühlt, mit so vielen. Das betrifft mich, das betrifft euch. Wir machen uns oft so viele Sorgen und so viele Gedanken. Und der Herr Jesus sagt: Wenn du zu mir kommst, dann werden nicht deine Probleme gelöst von allein, das nicht. Aber bei mir kommt deine Seele zur Ruhe. Und das ist das, was wir mehr denn je brauchen, in einer hektischen, schnelllebigen Zeit, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Und das will uns Jesus Christus immer wieder neu schenken. Ich komme zu einem zweiten Gedanken. Hilf mir bitte, Matthäus 21, 6 bis 11. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die Jünger finden alles genauso vor, wie der Herr Jesus das gesagt hatte. Sie gehen in dieses Dorf und bringen die Esel und die Eselin, das junge Tier, zu dem Herrn Jesus. Und jetzt legen sie erstmal Kleider auf, die beiden Tiere. Warum auf beide? Damit der Herr Jesus sich letzten Endes entscheiden kann, auf welchem Tier er reiten will. Er wird gewiss zunächst mal auf das Jungtier aufsteigen, auf das junge Tier. Aber wenn das vielleicht müde wird und nicht mehr kann, hat er dann zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, dann wechsle ich jetzt auf das Muttertier. Das ist vielleicht größer und stärker. Und diesmal lässt sich der Herr Jesus das gefallen. Diese Huldigung, diese Anbetung. Er lässt es zu, weil jetzt soll jeder wissen, es kommt der König. Und diese Atmosphäre, die hier gerade entsteht, die Menschen, die sind am Jubeln, die sind begeistert. Das erfasst viele Menschen. Die meisten Menschen aber breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die meisten Menschen freuen sich aber, das dürfen wir nicht übersehen. Da sind auch eine ganze Reihe dabei, die nicht mit diesem Verhalten einverstanden sind. Die sich sagen, was soll das denn? Wie spielt der sich auf? Aber viele eben sind auch begeistert. Und sie breiten ihre Kleider auf den Weg auf, damit der Esel des Herrn Jesus über diese Kleider drüber reiten kann. Das ist ein Tun, was man oft den Königen gegenüber bezeugte. Und andere hieben Zweige von den Bäumen und legten auch die auf den Boden. Und das ist etwas, was wir beim Laubhüttenfest immer wieder erleben. Beim Laubhüttenfest wird ja daran gedacht, dass Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Da heißt, sie nehmen Palmzweige und gingen hinaus und diese Palmzweige, die bieten sich natürlich an, weil die weiche Blätter haben, die kannst du schwenken, die kannst du mit wedeln, die kannst du auch auf dem Boden liegen, die bleiben dann flach liegen. Eine große Huldigung, die hier einfach passiert. Die meisten Menschen sind begeistert und sie rufen Hosianna, Hosianna, Herr, hilf uns, heißen diese Worte, Hosianna, rette uns doch. Und ich glaube, viele von denen, die da gerufen haben, Hosianna, haben gedacht, Herr, jetzt rette uns endlich vor den Römern, jetzt mach dem ganzen Spuk in diesem Land ein Ende. Mach was, hilf uns, rette uns. In der jüdischen Liturgie war das eben gerade auch beim Laubhüttenfest immer wieder das, was jeden Tag vorkam. Beim Laubhüttenfest zogen die Israeliten an den ersten sechs Festtagen jeden Tag einmal um den Altar. Und sie sangen dabei aus Psalm 118, rette uns, wir bitten dich, o Herr, wir flehen dich an, Herr, schick uns jetzt Wohlstand. Rette uns, hilf uns. Am siebten Tag machten sie das Ganze siebenmal. Und an einem bestimmten Punkt der Zeremonie wurde eine Posaune geblasen und dann fingen alle Anwesenden an, ihre Palmzweige, Myrtenzweige, alles Mögliche, was sie in der Hand hatten, in der Luft zu schwenken und dann auf dem Altarboden niederzulegen. Es war eigentlich eine Zeit des Feierns. Dieses Hoshikana, dieser Ruf, hilf uns Herr, ist eigentlich ein Ruf, der dafür gedacht war, dass man Gott um Hilfe in Wohlstand und für Wohlstand bitten wollte. Aber letzten Endes ging es hier einfach um Rettung vor den Römern, um viel größere Hilfe. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Die einen rufen das, die anderen rufen das. Es sind viele Jubelrufe da. Und die Menschen sind begeistert, weil dieser Jesus jetzt da ist. Und es kommt nicht irgendwer. Die Menschen fragen, wer ist denn das, der da kommt? Alle wissen es gar nicht. Und sie sagen, es ist der Prophet Jesus. Der Herr Jesus hatte von sich selbst gesagt, dass er Prophet ist. Er hat eine Botschaft von Gott. Er predigt und spricht in Vollmacht und er tut alle Dinge, die ein Prophet tut, letzten Endes. Und die Frage heute für uns ist die, bin ich auch ein Teil der Menschen, die auf den Herrn Jesus warten? Die sich freuen, wenn er kommt. Die sich das herbeisehnen, dass er kommt. Und dass er nicht irgendwo hinkommt, sondern dass er zu mir in mein Leben kommt. Ruf ich auch Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Oder lässt mich das alles relativ kalt und es gibt nur bestimmte Momente in meinem Leben, wo ich sage, jetzt brauche ich unbedingt Hilfe und jetzt nehme ich mir auch Zeit zu beten, weil jetzt brauche ich Gott. Und darüber hinaus bleibt da außen vor. Israel hat zumindest die Erfahrung gemacht, dass die Rufe, wenn sie gerufen haben, Hoshikana, Herr, hilf uns, dass Gott das erhört hatte, dass Gott gehandelt hatte. Der König Hiskia, der wurde bedroht von den Assyrern damals und der betet, nun aber Herr unser Gott, rette uns, Hoshikana, rette uns aus der Hand der Feinde, damit alle Welt erkennt, dass du der Herr bist. Und der Psalmbeter im Psalm 118, der betet, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns freuen. Ach Herr, bring doch Rettung, Hosianna. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Mit Zweigen in den Händen schließt euch zusammen zum Reigen bis zu den Hörnern des Altars. Du bist mein Gott, dir will ich danken, mein Gott, dich will ich rühmen. Bittest du das auch manchmal, Herr? Herr, hilf mir. Hilf mir mit meiner Angst. Manchmal ist die Angst, die ich habe, ganz real, ganz konkret. Manchmal habe ich vor Menschen Angst, vor der Begegnung mit Menschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das, Angst. Angst zu haben vor Situationen, vor dem, was kommen könnte. Und ich bete, Herr, hilf mir. Sei bitte da. Hilf mir mit meinen Sorgen, die ich habe. Manchmal wachsen sie mir teilweise über den Kopf, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie alle greifen soll. Hilf mir. Ändere was. Und am besten nimm sie mir weg. Ganz weg. Hilf mir bei meiner Arbeit, dass ich sie so machen kann, wie du willst. Und es geht nicht nur um Hausarbeit oder um Arbeit im Berufsleben. Es geht um unser Tun insgesamt. Hilf mir, dass ich das Richtige tue. Dass ich das, was ich mache, dass ich es ordentlich machen kann, dass ich es gut machen kann. Und manche müssen auch immer wieder beten, Herr, ich weiß nicht, wie es richtig weitergehen soll. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir einen Weg zeigst. Dass du mir zeigst, wie es weitergehen kann für mich. Dass du mir den Weg zeigst. Und dann will ich diesen Weg gehen, weil ich ihn nicht sehen kann. Natürlich muss der Herr Jesus der König in meinem Leben sein, damit ich nicht ins Leere rede, damit ich mich auf ihn verlassen kann. Aber wenn ich das mache, wenn ich so im Bild gesprochen diesem König Jesus die Krone aufsetze und ihn den Herrn sein lasse in meinem Leben, dann macht er das, was er schon immer gemacht hat. Dann hilft er. Dann hilft er mir in den Lebenssituationen, die mir viel zu schwer sind. Und manchmal wird er sogar so gnädig sein, dass er manche Dinge einfach aus meinem Leben wegnimmt, dass ich keine Angst mehr davor haben muss, weil sie nicht mehr da sind. Das macht Jesus. Der kann das. Der kann Dinge wegnehmen, die mir Angst machen und sagen, du musst nicht mehr davon Angst haben, ich nehme dir das weg. Und manchmal, da macht er das anders. Da gibt er uns die Kraft, damit umzugehen und damit zu leben, in die Situation, wo er uns hineinstellt. Aber in jedem Fall macht er eins, er wird uns immer helfen. Er wird uns helfen. Er wird uns nicht im Regen stehen lassen. Und wenn wir in Sorgen und Nöte geraten, wie immer die auch aussehen mögen, es spielt überhaupt keine Rolle. Wir können mit allem zu dem Herrn Jesus kommen. Und wir dürfen immer wissen, dass das, was wir zu ihm beten, nicht irgendwo im Weltall verhallt, sondern dass er hören wird. Und er wird reagieren. Unsere erste Reaktion auf die Nöte unseres Lebens darf Hosianna sein. Herr, hilf mir, hilf mir. Hosianna, Herr, hilf. Lass wohl gelingen. Nimm dir Zeit zur Begegnung mit diesem Herrn. Nimm dir Zeit, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Nimm dir Zeit, vor ihm aufzutanken. Nimm dir Zeit, auf ihn zu hören. Und dich, wenn es notwendig ist, auch von ihm korrigieren zu lassen, aber nimm dir auch in den Herausforderungen deines Lebens die Zeit, zu ihm zu beten. Herr, hilf mir. Und Gott wird handeln. Hosianna, Herr, hilf. Lass wohl gelingen. Gott segne euch dazu. möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du die Begegnung mit jedem persönlich von uns suchst. Du kennst uns, du siehst uns, du weißt, was unser Leben ausmacht und du willst uns an jedem Tag neu begegnen. Und hilf uns bitte auch, dass wir das bewusst für unser Leben so einplanen, dass wir uns die Zeit nehmen zur Begegnung mit dir. Dass wir uns die Zeit nehmen, uns von dir zurüsten zu lassen, von dir ausrüsten zu lassen, von dir Hilfe zu erbitten und zu wissen, dass du hörst, wenn wir mit dir reden, dass du es ernst nimmst, was wir zu dir sagen. Ich möchte dir danken für alle Hilfe, die wir, auch die ich persönlich schon in meinem Leben so oft erfahren durfte, durch dich, durch deine Größe, deine Macht, die du eingesetzt hast, um auch mir Gutes zu tun. Danke, Herr Jesus. Du bist gnädig, barmherzig, du bist sanftmütig und du meinst es gut mit uns. Das dürfen wir wissen und darauf dürfen wir vertrauen. Amen. Wir wollen ein nächstes Lied miteinander singen. Lege deine Sorgen nieder.